Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Am Mikrofon Sabine Schmidt, schönen guten Tag. Bis zu 3 antisemitische Vorfälle geschehen pro Tag in Deutschland. Und das sind nur die, die offiziell gemeldet werden. Unser erstes Thema dieser Sendung. Wie reiche Städte durch Corona verarmen, wir haben uns das am Beispiel Sindelfingen in Baden-Württemberg angesehen. Außerdem berichten wir über den Trend, Hühner wieder zu Hause zu halten, im Garten. Diese Themen bis 2:30 jetzt bei Deutschland heute. Gestern hatte der Zentralrat der Juden eingeladen. Sein 70-jähriges Bestehen wurde gefeiert. Derjenige, der dabei war oder die Bilder in der Tagesschau gesehen hat, ausgelassen und fröhlich war die Stimmung nicht. Und das lag dieses Mal nicht an Corona. Melancholisch, betrübt und nachdenklich sahen die Gäste aus. Unsere Kanzlerin Angela Merkel war ebenfalls eingeladen und auch ihre Rede war geprägt von sorgenvollen Gedanken.
Dass sich viele Jüdinnen und Juden in unserem Land nicht sicher und nicht respektiert fühlen, das ist der andere Teil der heutigen Lebenswirklichkeit. Und er macht mir große Sorgen. Es ist eine Schande und beschämt mich zutiefst, wie sich Rassismus und Antisemitismus in unserem Land in diesen Zeiten äußern. Beleidigungen, Drohungen oder Verschwörungstheorien richten sich offen gegen jüdische Bürgerinnen und Bürger. In den sozialen Medien triefen viele Äußerungen geradezu vor Hass und Hetze. Dazu dürfen wir niemals schweigen.
Schweigen werden wir hier im Hörfunk definitiv nie. Ich möchte jetzt über das angesprochene Thema von Frau Merkel mit Daniel Pönsken sprechen. Er ist wissenschaftlicher Referent beim Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus, kurz RIAS. Herr Pönsken, Sie sammeln antisemitische Vorfälle, die Ihnen gemeldet werden. Können Sie eine Zunahme von solchen Fällen bestätigen?
Auf Basis der Vorfälle, die uns gemeldet werden, können wir jetzt insbesondere für Berlin, das ist unsere längste regionale Meldestelle mit der längsten Arbeitszeit, für Berlin können wir sagen, dass wir da schon eine grundsätzliche Brutalisierung des Antisemitismus in den letzten Jahren beobachten müssen. Das bedeutet, dass vor allem antisemitische Vorfälle, die ein hohes Gefährdungspotenzial für die Betroffenen haben, also Angriffe, Bedrohungen, gezielte Sachbeschädigungen, diese Vorfälle nehmen in den letzten Jahren zu. Wir führen auch Interviews durch mit Vertreterinnen von jüdischen Communities und die bestätigen so ein bisschen diesen Eindruck. Und da können wir ganz klar sagen, die kommunizieren an uns eine große Sorge, was Antisemitismus in Deutschland betrifft, berichten von einer Zunahme und auch von einem allgemeinen Sinken der Hemmschwelle. Um jetzt beim Beispiel Berlin zu bleiben, kann man in den letzten Jahren sagen, dass pro Tag uns zwischen 2 und 3 antisemitische Vorfälle gemeldet wurden. Also das ist schon ein erschreckendes Ausmaß.
Was unternehmen Sie, wenn Sie von solchen Vorfällen mitbekommen?
Wir versuchen dann gemeinsam mit den Betroffenen zu schauen, welche Bedarfe haben die Betroffenen eigentlich. Zum Beispiel ist es ein strafrechtlich relevanter Vorfall, brauchen sie Unterstützung bei der Anzeigenstellung, lässt sie der Vorfall vielleicht im Nachklang nicht mehr los und brauchen sie vielleicht eine psychosoziale Beratung. Also solche Angebote können wir dann vermitteln. Und was wir dann zentral machen, ist, dass wir diese Vorfälle eben dokumentieren nach wissenschaftlichen Kriterien und regelmäßig eben Berichte veröffentlichen, die einen Einblick geben sollen, wie sich Antisemitismus in Deutschland gerade darstellt. Weil wir haben es eigentlich immer noch mit einer großen Wahrnehmungsdiskrepanz zu tun, dass also die nichtjüdische Mehrheitsgesellschaft in Deutschland denkt, das ist doch kein großes Problem, Antisemitismus ist vielleicht ein Problem von extremen Rändern oder so. Und die jüdischen Communities aber sagen, ja, für uns ist das ein alltagsprägendes Phänomen. Wir müssen unseren Alltag daran ausrichten, dass wir eigentlich tendenziell immer mit antisemitischen Äußerungen oder Angriffen konfrontiert sein können.
Wer sind denn, sage ich mal, die Täter oder diejenigen, die Juden beschimpfen oder was gegen sie haben?
Wir aus unserer Arbeit stellen erstmal überraschend fest, dass wir bei über der Hälfte der Vorfälle, und ich beziehe mich jetzt wieder auf die Zahlen in Berlin, den politischen Hintergrund beispielsweise der Leute gar nicht zuordnen können. Das ist eben auch das Entscheidende, glaube ich, für die Betroffenen von antisemitischen Vorfällen. Sie können das nicht eingrenzen auf bestimmte gesellschaftliche Milieus oder Gruppen, sondern das kann ihnen potenziell also in allen möglichen Situationen passieren, beim Zahnarzt, im Gespräch mit dem Apotheker, im privaten Umfeld. Bei den Vorfällen, die wir politisch einordnen können, jetzt auch wieder auf Berlin bezogen, da ist die größte Gruppe, hat einen rechtsextremen oder rechtspopulistischen Hintergrund. Das sind immer so gut 20%.
Aus welchen Bundesländern kommen die meisten Anfeindungen?
Also wir sind gerade noch sozusagen als Bundesverband dabei, regionale Meldestellen in möglichst vielen Bundesländern aufzubauen. Deswegen kann man diesen Vergleich jetzt so noch nicht machen. Was schon auffällt, ist, dass die Unterschiede, wie sich Antisemitismus in unterschiedlichen Bundesländern zeigt, dass die sehr deutlich sind. Also wir haben jetzt zum Beispiel in Bezug auf die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen gesehen, dass eine Vielzahl von Demonstrationen, bei denen sich antisemitisch geäußert wurde, in Süddeutschland stattgefunden haben, vor allem in Bayern und Baden-Württemberg.
Da gab es ja zum Beispiel einen Demonstranten, der ein Schild hochgehalten hat mit der Aufschrift »Ausgangsbeschränkungen sind sozialer Holocaust«.
Ja, also das würden wir einordnen als eine Form der antisemitischen Täter-Opfer-Umkehr und eine, ja, auch antisemitische Shoah-Relativierung. Also da versuchen sich die Demonstrierenden eigentlich auf eine Stufe zu stellen, eben mit den Opfern der Nationalsozialisten, mit Jüdinnen und Juden, die man eben millionenfach ermordet hat. Und das ist natürlich ein völlig unsäglicher Vergleich, der nicht nur die aktuelle Situation natürlich dramatisiert und völlig deplatziert beschreibt, sondern auch eben die historischen Ereignisse verharmlost.
Wie kann denn der einzelne Bürger mithelfen, wenn er solche antisemitischen Vorfälle mitbekommt oder sogar davon betroffen ist?
Ich würde immer empfehlen, wenn jemand so etwas mitbekommt, zeigen Sie mit den Betroffenen Solidarität, vermitteln Sie denen, dass sie nicht alleine sind in der Situation und fragen Sie die einfach am besten, wie kann ich sie unterstützen. Wenn es ungefährlich ist, ist es, denke ich, auch wichtig, bei antisemitischen Äußerungen denen zu widersprechen, sodass einmal die Leute, die sich so äußern, merken, sie stoßen eben auf Widerspruch und das wird nicht geteilt, ihre Ansichten, aber eben auch das Dritte bemerken, es gibt hier auch andere Positionen, es gibt hier Widerspruch und das ist jetzt nicht einfach der Konsens.
Also Zivilcourage.
Sozusagen, genau.
Danke für die Informationen. Das war Daniel Pönsken, wissenschaftlicher Referent beim Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus. Danke für das Gespräch.
Vielen Dank für die Fragen. Danke.
Ein neues Hallenbad eröffnen oder eine Konzerthalle, vielleicht eine Schule oder ein Sportzentrum. Das gehört zu den angenehmen Aufgaben vieler Oberbürgermeister. Doch die Corona-Krise sorgt eher dafür, über die unschönen Seiten des kommunalen Lebens nachzudenken, über Haushaltslöcher und Steuerrückgänge. Corona hat die Finanzplanung so mancher Stadt durcheinandergebracht. Und so betrifft es auch Städte, die vor Jahren noch für ihren Wohlstand bekannt waren. Sindelfingen zum Beispiel, eine schwäbische Kleinstadt. Bis Mitte der 80er galt sie als die reichste Stadt Deutschlands. Klotzen statt kleckern, das war das Motto für lange Zeit. Eine Stadt, die einst Zebrastreifen aus Marmor bauen ließ. Eine Stadt mit einem großen Gewerbesteuerzahler namens Daimler. Doch von dort kommt nicht mehr so wirklich viel in die Stadtkasse, wie Thomas Wagner berichtet.
Ein sonniger Spätsommertag auf dem Rathausplatz in Sindelfingen. Die Eiscafés sind gut besucht, drumherum die Fassaden der zahlreichen Flachdachgebäude im Stile der 50er Jahre. Wenn die Einheimischen hier von der Lebensqualität in ihrer Stadt sprechen, kommen sie häufig selbst ins Staunen. Beispielsweise über
die Marmor-Zebrastreifen. Also ich bin eine Reingeschmeckte und das war das Erste, was man mir gesagt hat. Daran erkennt man eine reiche Stadt, dass die Zebrastreifen aus Marmor hat.
Das lag damals daran, dass wir Daimler hier hatten und da wurde viel verdient und die Leute gaben viel aus. Also das hat schon was gebracht. Aber im Moment ist das nicht mehr die Reisestadt Deutschland. Im Gegenteil, hat sich alles geändert.
Tatsächlich galt die 64.000 Einwohnerstadt Sindelfingen lange Zeit als die reichste Stadt Deutschlands. Und das hatte seinen Grund. Seit über 100 Jahren lässt der Autohersteller Daimler auf seinem riesigen Werkgelände zwischen Stadtzentrum und der vorbeiführenden A81 Pkw entwickeln und fertigen. Um die 38.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dort beschäftigt.
Ja, Sindelfingen ist eine Stadt, die ganz stark natürlich an der Automobilindustrie hängt. Das ist bekannt und dementsprechend haben wir immer auch die Situation, ja, wenn es der Automobilbranche gut geht, geht es uns so richtig gut.
Oder andersherum, wenn Daimler Schnupfen hat, dann bekommt die ganze Stadt Grippe. Im Moment, weiß CDU-Oberbürgermeister Bernd Föhringer, ist eher Schnupfen angesagt. Nicht erst seit Corona.
Wir hatten früher in Spitzenzeiten rund 130, 140 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen. Und jetzt für das laufende Jahr planen wir mit 15 Millionen Euro Gewerbesteuer, also fast Faktor 10, der dazwischen liegt. Und da kann man sich ausrechnen, wie stark die Automobilindustrie sich auf uns auswirkt, im Positiven, aber wie auch im Negativen.
Bereits 2019 war ein schlechtes Jahr für die Autoindustrie mit sinkenden Umsätzen und Erträgen. Das spürte auch Sindelfingen. Der größte Gewerbesteuerzahler der Stadt überwies plötzlich nur noch einen Bruchteil dessen, was in den Vorjahren ankam. In Sindelfingen reagierten die Verantwortlichen mit einer drastisch anmutenden Maßnahme, nämlich mit einer Haushaltssperre.
Ganz konkret, wenn ein Mitarbeiter eines Amtes, eines Fachamtes, nehmen wir mal Amt für Grün und Umwelt, wenn die was ausgeben können, dürfen die das in der Regel selber bis zu gewissen Betragsgrenzen. Und diese Zuständigkeiten werden reduziert und es muss zukünftig zum Beispiel der Leiter des Amtes für Finanzen gefragt werden.
Will heißen, bei einer Haushaltssperre kreist noch lange nicht der Pleitegeier über dem Rathaus. Die Stadt darf weiterhin Geld ausgeben. Entschieden wird das aber in den oberen Etagen. In Sindelfingen bedeutet das, viele Vorhaben werden zeitlich gestreckt, in die kommenden Jahre hinein verschoben.
Und das führt dazu, dass es uns in der Regel schon gelingt, durch dieses schnelle Reagieren tatsächlich schon Mittel im Millionenbereich einzusammeln, die einfach gestreckt geschoben werden, die nicht ausgegeben werden.
Sindelfingen befindet sich dabei in einer komfortablen Situation. Als die Gewerbesteuern aus Richtung des Daimler-Werkes noch so richtig sprudelten, konnte die Stadt so einiges auf die hohe Kante legen und ist heute schuldenfrei. Dennoch werden zahlreiche Vorhaben wohl aufgeschoben.
Wir haben so eine gewisse Tendenz, dass wir sagen, wir wollen Sanierung eigentlich weiterführen. Ja, weil es darum geht, dass wir die Infrastruktur in Schuss halten. Wenn wir es jetzt nicht machen, holt es die späteren Generationen auch rein.
Das Beispiel Sindelfingen zeigt, vor allem Städte, die vom Wohl und Wehe der Automobilindustrie abhängen, werden von den finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie besonders gebeutelt.
Vom Marmor-Zebrastreifen zur Haushaltssperre, Sindelfingen und die Corona-Krise. Ein Beitrag war das von Thomas Wagner. Eingezwängt auf engstem Raum. Hühner, die aufeinander einhacken, versuchen aus den Metallkäfigen auszubrechen, dabei auf halbverweste Leichen treten. Es sind grauenvolle Bilder der Massentierhaltung. Vielen vergeht da der Appetit gewaltig. Auf tierische Produkte verzichten ist die eine Lösung, doch das möchte nicht jeder und so machen sich endlich wieder viel mehr Menschen Gedanken, woher sie ihr Fleisch oder ihre Eier überhaupt herbekommen. Und immer häufiger entscheiden sich die Menschen dazu, ganz sicher zu gehen. Sie möchten ihr Frühstücksei wieder von den eigenen Hühnern. Worauf es bei der privaten Hühnerhaltung ankommt, das wollte Astrid Wulff wissen. Sie hat eine Familie und ihre Hühner in Schleswig-Holstein besucht.
Greta, Mathilda, Agatha, Gisela und Dorothea.
Lilly Krieg, 14 Jahre alt, kennt all ihre Hühner beim Namen. Das Revier der Hühner ist die hinterste Gartenecke am Kirschbaum, ein abgezäunter Bereich. Mittendrin ihr Stall, ein rot-weißes, aufgebocktes Holzhäuschen, etwa 1,5 x 2,5 Meter groß, das alte Spielhaus der Kinder. Innen hat die Familie eine Hühnerstange angebracht. In mit Stroh ausgelegten Holzkisten legen die Hühner ihre Eier. Für Yvonne Krieg und ihre Kinder gehören die Hühner mittlerweile zur Familie.
Wir finden das total schön, den Hühnern zuzugucken, wenn man so im Garten ist. Es ist halt nicht so langweilig. Es macht total viel Spaß, wenn wir Käffchen trinken, setzen wir uns hier auf den Rasen und beobachten die Hühner. Es ist immer total lustig. Und wir lieben deren Eier.
Nicht vergleichbar mit Eiern aus dem Supermarkt, findet sie.
Also ich finde schon, dass sie halt irgendwie richtig nach Ei schmecken und nicht so nach nichts oder fischig oder sonst was, was man ja manchmal hat, wenn man diese billigen Eier kauft. Aber was total schön ist, die haben so eine gelbe Farbe. Und wenn man Kuchen backt, so einen Obstboden oder so, dann ist der halt wirklich gelb. Oder wenn man Eierlikör macht, dann sieht der halt auch nicht so schleimig, milchig, weiß aus, sondern eben schön gelb.
Frische Eier, gelegt von den eigenen Hühnern. Das wollen immer mehr. Beispiel der Kreis Segeberg nördlich von Hamburg, wo auch Familie Krieg lebt. Dort ist die Zahl der Hühnerhalter mit bis zu 250 Tieren den aktuellsten Zahlen zufolge in nur einem Jahr um 80 gestiegen, auf 1240. Doch bei aller Idylle, freundlichem Gegacker und frischen Eiern ist die private Hühnerhaltung auch mit Arbeit verbunden, sagt Sohn Linus Krieg.
Wo sie nachts übernachten, dann müssen wir sozusagen die Kacke wegkratzen, das Trinken neu machen, das aber alle 2 Tage so. Und immer Fressen geben. Und die kriegen auch ab und zu was Frisches.
Hühner brauchen Körnerfutter. Dazu sind sie optimale Biomüllverwerter. Nur zu viel Brot und Obst tun ihnen nicht gut. Ansonsten brauchen sie nicht viel, um glücklich zu sein, sagt Tierärztin Diana Mull. Auch sie hält selber Hühner.
Man sollte, es gibt nur so Richtwerte, maximal 3 Tiere auf 1 Quadratmeter Stallfläche halten. Das ist ein Mindestmaß, denn der Stall muss ja auch noch eingerichtet werden mit der Tränke, mit dem Sandbad, mit einer Futterstelle, mit den Legernestern und den Sitzstangen.
Hühner sind gesellige Tiere und sollten mindestens zu 2 gehalten werden. Ein Hahn muss nicht unbedingt dabei sein, sagt die Tierärztin. Auch Familie Krieg hat sich bewusst dagegen entschieden.
Weil wir hier im Wohngebiet keinen Stress erzeugen wollen.
Denn Hähne krähen. Und zwar oft sehr früh und oft sehr laut. Stress mit dem Hahn nebenan hat die Lübeckerin Kirsten Naumann. Ein Hahn in der Nachbarschaft raubt ihr den letzten Nerv.
Den ganzen Tag, es kehrt niemals Ruhe ein. Bis zu 370 Mal am Tag. Irgendwann geht man auf dem Zahnfleisch. Das geht nicht. Das ist eine Lärmbelästigung, weil es auch so laut ist. Das halt von Haus zu Haus hier. Ist nervig, sehr nervig.
Eine echte Bewährungsprobe für das Verhältnis der Nachbarn. Hahnbesitzerin Maike Kummerfeld versteht ihre genervte Nachbarin. Sie hat allerdings nicht vor, das Tier abzugeben.
Auf jeden Fall kann ich das nachvollziehen. Jeder hat einen anderen Rhythmus und er kann schon ganz gut Gas geben. Aber ich finde, es ist immer noch ein Geräusch, was tolerabel ist und was ja letztendlich auch ein ganz natürliches Geräusch ist.
Hahngeschrei mitten in der Stadt. Laut der Lübecker Stadtverwaltung ist das nicht verboten, solange es nicht in Lärmbelästigung ausartet. Und das wiederum ist Auslegungssache. Die Hühner von Familie Krieg scheinen sich auf dem Dorf auch ohne Hahn wohlzufühlen. Das liegt sicher auch daran, dass sie viel Auslauf bekommen.
Diesen Maschendrahtzaun, da stecken wir manchmal so ein Teil um den Kirschbaum oder um den Apfelbaum ab. Und dann können die halt auch frei rumlaufen, dass sie mal ein bisschen Gras haben. Aber dann ist es schon stressig, weil man immer hinterher muss, dass sie halt dann nicht irgendwie das fressen, was sie nicht fressen sollten. Blumen.
Wer keinen Garten hat, kann alternativ zu eigenen Hühnern auch Patenschaften übernehmen. Beispiel der Anbieter Hofei im brandenburgischen Falkenhagen. Rund 100 Euro im Jahr finanzieren ein hühnerfreundliches Leben auf diesem Hühnerhof. Dafür gibt es jede Woche im Schnitt 12 Eier. Abholbar dort auf dem Hof oder auf einigen Berliner Wochenmärkten. Dazu gibt es einmal im Jahr Fleisch von Hühnern, die ein zufriedenes Leben hatten.
Über den Trend, Hühner im eigenen Garten zu halten. Eine Reportage war das von Astrid Wulff. Erste-Hilfe-Kurse, die werden regelmäßig auch an Schulen abgehalten. Doch Corona erschwert die Erste-Hilfe. Ein Thema der folgenden Sendung. Campus und Karriere. Heute mit meiner Kollegin Josephine Schulz. Ich bin Sabine Schmidt, darf mich an dieser Stelle hier aus dem Studio verabschieden. Deutschland heute, so hieß diese Sendung. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Mittwoch.